Ein Leben vor der aufgeschlagenen Bibel von Karl Olof Rosenius. Wie soll man die Bibel richtig lesen? Wir sind in vielen Gefahren, wenn wir Lehrer und Bücher wählen sollen. Wir sind wie Schafe in der Wüste. Von allen Seiten ruft man uns zu: Kommet her! Hier ist der Weg. Es gibt so viele Bücher und darin so viele Lehren und Meinungen. Aber prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Wir sollen uns merken, dass vieles von den Büchern abhängt, die wir lesen. Darum sollen wir beherzigen, es ist schädlich zu lesen und zu hören, was nicht mit der gesunden Lehre übereinstimmt. Es dringt in deine Seele ein und vergiftet das Teuerste, was du besitzt. Aber für die, die wissen, dass die Bibel Gottes Wort ist, besteht keine Gefahr, sagt jemand. Das ist auf eine Art und Weise richtig. Wer die Bibel mit einem demütigen und betenden Sinn als Gottes Wort anwendet, wird ganz sicher das Wasser des Lebens finden und durch Gottes Treue vor dem Irrtum bewahrt werden. Doch der Brunnen ist tief, und wir brauchen ein Gerät, mit dem wir das Wasser schöpfen können. Wir müssen mit anderen Worten Bibelausleger in Anspruch nehmen, die uns helfen, das Wort zu verstehen, und da sind Gefahren. Der Ausleger gibt es viele. Der Teufel selbst wandte Worte der Heiligen Schrift an, als er Jesus versuchte, und die er ausschickt, tun es auch. Was sollen wir dann tun? Vor allem sollen wir nicht dem Urteil der Menschen blind vertrauen. Jeder kann sich irren. Wir haben aber eine Regel für die Wahl von Lehrern und Büchern. Suchst du Christi Lehre, so siehe nach den Zeichen der Lehre Christi. Wir haben in Sonderheit zwei Kennzeichen. Wo Christus und seine Lehre gepredigt werden, werden immer einige Menschen für den Himmel gewonnen. Da werden sichere, gottlose Weltmenschen in gottesfürchtige und gläubige verwandelt, die ihre Freude in Christus haben. Das ist das erste Kennzeichen. Nun das andere Zeichen. Wo Christi Lehre Erfolg hat, da fängt der Satan mit seinem Heer an zu toben. Die gottlose Welt wird unruhig und sieht die christliche Lehre als eine Neuheit und Verrücktheit an. Lasst uns nun sehen, wie wir Gottes Wort richtig lesen sollen. Wir sollen nicht vergessen, dass es schädlich ist, Gottes Wort zu lesen, wenn man es nicht in rechter Weise tut. Es kann mit einem scharfen Messer verglichen werden. Es ist sehr nützlich, wenn man es richtig anwendet, aber verkehrt gebraucht, tut es großen Schaden. Man muss ernstlich bedenken, dass Gottes Wort nie ohne Wirkung ist, wenn es ins Herz dringt. Es bewirkt entweder Segen oder Fluch. Denkt an Judas. Er hatte viel gesehen und gehört, aber er gab nicht in richtiger Weise Acht darauf. So geht es auch heute. Viele können fast die ganze Bibel auswendig, schlafen aber in Sünde und Sicherheit. Andere sind wie Judas in der Gesellschaft mit Jesus und seinen Jüngern gewesen, haben aber das geistliche Leben wieder verloren. Sie sind nicht nur tot wie die, die nie ein Wort Gottes gehört haben, sondern siebenmal schlimmer, sagt die Schrift. Wenn du Gottes Wort liest, musst du es annehmen als Gottes Wort in Furcht, Gehorsam und Glauben. Es soll nicht nur gehört oder gelesen werden, sondern man soll danach handeln, ihm gehorchen und es im Glauben annehmen. Du siehst zum Beispiel, dass dir Licht in geistlichen Dingen fehlt. Suche es und bete darum. Du siehst, dass du eine Sünde ablegen musst. Tu es gleich. Denn wenn du nur hörst, aber nicht tust, verhärtest du dein Herz. Und wann soll es geschehen, wenn nicht gleich? Und wozu nützt Gottes Wort, wenn wir nicht danach leben sollen? Sagst du nun, dass du Gottes Willen nicht erfüllen kannst, dann fragen wir, hat Gott zu viel verlangt? Ist Gott unbillig in seinen Geboten? Kann er nicht mit Fug verlangen, dass du ihn über alle Dinge lieben sollst und deine Nächsten wie dich selbst? Mehr verlangt er nicht von dir. Hast du auch wirklich alles getan, was du konntest, wenn es gilt, Gottes Willen zu tun? Du hast es vielleicht nicht so ernst genommen, sondern bist sicher, hart, gleichgültig und leichtsinnig gewesen. Ist es dann nicht recht, wenn Gottes Urteil dich trifft? Wenn du anfangen würdest, Gottes Wort ernstlich zu bedenken und zu befolgen, würde bald der Hochmut und die Unbußfertigkeit in dir zerschlagen werden. Du würdest aus deinem Sündenschlafe aufwachen und deine Sünde erleben. Es würde zu einer Not über die Sünde kommen, eine Reue nach Gottes Sinn, die zur Bekehrung führt. Wenn du dann in deiner Not und Ohnmacht dich vergeblich angestrengt hast, wirst du genötigt und gezwungen, um den Geist Gottes zu beten. Da bekommst du in der Schule der Erfahrung ein rechtes Licht in Gottes Wort, ein Licht von oben. Ohne Erfahrung sind auch die Gelehrtesten ganz blind in geistlichen Dingen. Niemand kann das Wort Gottes ohne den Geist Gottes verstehen, wie Luther sagt. Als Gott uns sein Wort gab, sprach er, ich werde es wohl klar und deutlich schreiben und predigen lassen, aber es doch immer so machen, dass es auf meinem Geist beruhen soll, wer es fassen soll. Soweit Luther. Darum sehen wir auch, dass die, welche meinen, selber das Wort zu verstehen und es verschmähen, sich vor Gott zu demütigen, in Finsternis verbleiben müssen. Warum ist es nötig, die Bibel zu lesen? Du wurdest erweckt, weil das Wort zu dir kam als Gottes Wort. So hast du es angesehen, und in derselben Weise sollst du zum wahren Glauben kommen, wenn du in deiner Sündennot dir selber nicht helfen kannst und dann die frohe Botschaft von der unverdienten Gnade in Christus hörst. Das gilt auch für das ganze übrige Leben. Lass Gottes Wort über Vernunft, Herz und Leben herrschen. Bete ernsthaft um den Geist Gottes, jedes Mal, wenn du Gottes Wort hören oder lesen wirst, dann wird es nicht vergebens sein. Nun wollen wir etwas über den Nutzen und die Notwendigkeit vom rechten Hören und Lesen des Wortes Gottes sagen. Hier müssten die Worte mit Feuer in unser Herz geschrieben werden. Wer bedenkt sonst, dass das Versäumnis des Wortes Gottes die Ursache zu allem Elend in der Welt, aller Schwachheit in der Kirche und bei den einzelnen Christen ist? Auf der anderen Seite ist die fleißige Anwendung des Wortes Gottes auch die Quelle zu allem Guten. Es ist wahr, der Mensch ist in Sünde gefallen, und die Auswirkungen des Sündenfalls sind verheerend. Doch Gott gab uns ein Hilfsmittel, um das verloren gegangene Gottesbild wieder aufzurichten. Durch Anwendung dieses Mittels kannst du wieder sehend werden, glauben und selig werden. Wenn du es aber nicht anwendest, ist es unmöglich, das Böse zu überwinden und die Wiederherstellung zu bekommen. Wir haben Versammlungen und gute Prediger, und doch steht es übel unter den Leuten. Und was ist die Ursache? Man liest Gottes Wort nicht zu Hause, und dann hat man keinen Nutzen von dem, was man von der Kanzel hört. In einigen Gegenden erlebte man reiche Erweckungen. Es fing überall zu grünen und zu blühen an. Aber nach einiger Zeit kannte man den Ort nicht wieder. Es waren nur Dornen und Disteln da. Was war hier die Ursache? Ihr Hirte wurde auf die eine oder andere Weise von ihnen genommen. Niemand nahm sich der Leute an, und selbst waren sie nicht in das Wort Gottes eingedrungen. An anderen Stellen stand niemand an der Spitze von Gottes Werk, aber die Menschen hatten selbst angefangen, sich gegenseitig mit Gottes Wort zu erbauen. Und da wuchs das Reich Gottes. Oder denke an deine eigenen Erfahrungen. Du hast vielleicht schweren Anfechtungen standhalten müssen und standhalten können. Das ist begründet in Gottes Treue, sagst du. Richtig. Aber Gott ist gleich treu gegen alle. Die Ursache vom Sterben des geistlichen Lebens hier und da war nicht die Treulosigkeit Gottes. Nein, der Unterschied ist der. Die anderen versäumten die Gnadenmittel, während du sie angewendet hast. Hast du nicht auch erfahren, dass du kalt und tot, schwach und weltlich wurdest, wenn du eine Zeit lang das Wort nicht anwendetest? Doch wenn du das Wort fleißig brauchtest, fühltest du dich frisch nach dem inwendigen Menschen. Und wenn du nahe daran warst, in einer Versuchung zu fallen, war es ein Wort aus der Bibel, das dich aufweckte und rettete. Die Welt verachtet Gottes Wort. Aber auch viele von denen, die das Wort Gottes schon geschmeckt haben, lassen sich oft von der Welt und der bösen Natur hindern, es zu lesen. Da vergeht der ganze Tag, ja vielleicht die ganze Woche, ohne dass man die Bibel liest. Oder wenn man sich auch einen Augenblick hinsetzt, um zu lesen, dann ist das Herz so angefüllt mit weltlichen Gedanken, dass es einem brausenden Meer gleicht, das von den Strahlen der Sonne nicht erwärmt werden kann. Das Ergebnis einer solchen Lesung ist nur noch größere Unlust zum Wort. Gottes Wort will mit einem stillen, betenden Geist betrachtet werden, wenn das Herz erwärmt werden soll. Hast du keine Zeit? Dann nimm sie dir. Viele lassen sich durch irdische Dinge vom Wort Gottes abhalten. Das meinte Jesus, als er von den Dornen sprach, die den guten Samen ersticken. Er dachte dabei an weltliche Sorgen und das Streben nach Reichtum. Man sagt etwa, man habe keine Zeit, die Bibel so fleißig zu lesen. Es gäbe so vieles, was getan werden müsse. Aber was getan werden muss, ist etwas Weltliches, und was man entbehren kann, ist etwas Himmlisches. Das sieht man für weniger wichtig an. So verblendet ist die Seele. Du sagst, unsere Pflichten sind heilig, wir dürfen sie nicht versäumen. Wer nicht für die Seinen sorgt, ist schlimmer als ein Heide. Aber Jesus sagt, das eine sollst du tun und das andere nicht unterlassen. Wenn du auch deine irdischen Pflichten genau nimmst, aber das Gnadenleben sterben lässt, dann kann das Irdische dich nicht in Tod und Gericht erretten. Es ist der Teufel, der dir vormalt, dass deine irdische Arbeit unter Bibellesen und Gebet leiden würde. Du hast keine Zeit, Gott mit dir reden zu lassen und selbst mit Gott zu sprechen. Aber du hast Zeit, mit Menschen von Wind und Wetter zu reden. Du hast keine Zeit, deine Seele eine Stunde durch Gottes Wort zu nähren. Aber zu nichtigen Dingen hast du Zeit. Bedenke, Wenn Gott dich ein Jahr aufs Krankenbett legte, dann steht die Welt dennoch. Wenn du Gottes Wort versäumst, wird das Gottesleben schwach. Du klagst, dass du deine Versuchungen nicht überwinden kannst. Aber wie kannst du das erwarten? Wenn du nur das Wort anwendest, sollte dir nichts unmöglich sein. Vielleicht sagst du, ich habe versucht, das Wort Gottes fleißig anzuwenden, aber es hat nicht geholfen. Ich bin dadurch nicht besser geworden. Vielleicht hast du das Ganze missverstanden. Du meinst, dass du gleich heilig und fromm werden würdest und weißt nicht, dass der Weg durch das Tal der Armut und Erniedrigung geht. Und dabei kannst du dich nicht als immer besser sehen, im Gegenteil. Oder du bist wirklich noch ein Sklave unter der Sünde. Du hast noch nicht geistliche Kräfte, neues Leben und neue Lust bekommen. Dann liegt es daran, dass du das Wort nicht in rechter Weise angewendet hast. Du hast zum Beispiel versucht, das Böse in dir zu überwinden, ehe du Christi Verdienst angenommen hast. Du willst mit anderen Worten Frucht bringen, ehe du in den Weinstock eingepfropft bist. Fang jetzt an, auf das Wort zu hören. Fliehe erst zu Christus und bete um Gnade. Dann wird schon Rat werden gegen die Macht der Sünde. Lass die tiefe Eigengerechtigkeit fahren und wirf dich mit all deinen Fehlern und Mängeln in die Arme der Gnade. Da wirst du erfahren, wenn auch die Sünde mächtig ist, so ist die Gnade noch viel mächtiger. Und diese Gnade wird nun dein armes Herz erfreuen und verändern, so dass es nicht mehr Freude am Bösen hat, das dich früher gefangen hielt. Das Gute, wofür du früher keinen Sinn hattest, wird nun deine Lust werden. Aber du sagst, dass du das Wort hörst und liest, ohne dass es Eindruck auf dich macht. Du bist kalt und gefühllos. Da fragt es sich, bist du zufrieden damit, das Wort auf diese Weise zu hören? Dann ist das ein Zeichen von einem unbußfertigen und verhärteten Herzen. Kannst du dich aber damit nicht beruhigen, so ist deine Kälte wohl Sünde, aber deine Unruhe darüber ein Zeichen von einem redlichen Jüngersinn. Auch sollst du wissen, dass du das Wort nicht einmal in solchen Zustand ohne Wirkung und Nutzen hörst. Erstens wirst du mehr gedemütigt als durch die kräftigste Predigt, und zweitens wird trotz allem der gute Same in die trockene Erde deines Herzens gesät. Wenn dann der Regen kommt, keimt es, wurzelt und bringt Frucht. Vielleicht sagst du nun, dass du nicht mehr so viel zu hören und zu lesen brauchst. Du weißt, was du wissen musst. Wenn du nur danach leben könntest, wie unverständig du doch bist. Du sollst ja nicht lesen, um mehr Kenntnisse, sondern um Kraft für das Leben zu bekommen. Wenn du weißt, was du wissen musst, dann fehlt nur noch das Tun. Und nur das Wort gibt dir Kraft und Lust dazu. Hast du auch ausreichend Licht und Kenntnisse im Kopf? Genug Liebe, Frieden, Freude, Geduld und Demut hast du sicher nicht. Oder ist dein Glaube vollkommen? Ist deine Liebe so brennend, wie sie sein müsste? Viele fragen, wie wird es mir unter großen Prüfungen und Schwierigkeiten gehen? Lieber Freund, dein Gnadenleben hängt nicht von den wechselnden Umständen ab, sondern von deiner Anwendung der Gnadenmittel. Wir sehen oft, dass viele schwache Gotteskinder unter großen Prüfungen, wie Lämmer unter Wölfen, bewahrt werden, weil sie sich fleißig zu Gottes Wort halten. Andere Gotteskinder mit den besten Voraussetzungen gehen geistlich gesprochen unter, nur weil sie sich nicht zum Wort halten. Willst du das ewige Leben gewinnen, muss dein innerer Mensch Nahrung zu sich nehmen. Hast du keine Zeit für Gottes Wort, so musst du sie dir verschaffen, entweder von deinem Tag oder der Nacht. Denn eins ist Not. Wenn du das nicht fertig bringst, können wir dir im Voraus sagen, dass du nicht selig wirst. Du kannst dann ebenso gut gleich den Gedanken an den Himmel aufgeben. Wärst du im Gefängnis und hättest keine Möglichkeit, Gottes Wort zu hören oder zu lesen, dann könnte Gott dich auch so bewahren. Aber nicht, wenn du es hören kannst und deine Benutzung des Wortes nur davon abhängt, was dir am wichtigsten ist, das Himmelreich oder das Irdische. Praktische Ratschläge für dein Bibellesen. O, dass alle Seelsorger fleißig dazu aufmuntern, das Wort Gottes zu gebrauchen. Welcher Hirte kann mit eigener Hand eine ganze Herde füttern? Darum soll er seine Zuhörer anhalten, sich selbst aus dem Wort zu nähren. Dann führt er sie auf eine herrliche Weide, wo sie selber Nahrung finden. Wir werden nun noch ein paar praktische Dinge in Bezug auf das Bibellesen geben. Erstens. Am besten ist es, nach einem bestimmten Plan zu lesen. Man sollte nicht hier und da aufs Geratewohl aufschlagen, sondern ein gewisses Buch oder ein bestimmtes Stück nehmen und durchlesen. Dabei bekommst du eine bessere Übersicht. Du findest die rechte Meinung in jedem Kapitel und in jedem Abschnitt. Du erhältst auch eine größere Lust, das Wort zu lesen und brauchst nicht immer im Zweifel zu sein, wo du anfangen sollst. Wenn du die Bibel noch wenig kennst, fange mit dem Neuen Testament an. Das ist leichter zu verstehen als das Alte Testament. Wenn du kannst, lies zu einer bestimmten Tageszeit. Am besten in der Morgenfrühe. Sonst wirst du von allem Möglichen abgehalten und das Bibellesen bleibt. Zweitens, lies nicht nur für dich allein, sondern lass andere daran teilhaben. Du bekommst oft doppelte Kraft für dein eigenes Herz und gleichzeitig tust du anderen einen Dienst. Diese Erfahrung haben viele zu allen Zeiten gemacht. Wenn Brüder das Wort miteinander teilen, gibt das größere Kraft, die Herzen zu beleben. Es wäre doch eine große Belohnung, wenn du dadurch einen einzigen Menschen zu Gott führen könntest. Drittens, bist du Vater oder Mutter, dann hast du eine besondere Verantwortung für die Seelen deiner Kinder und Hausgenossen. Du sollst sie, meine Gebote, deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. 5. Mose 6, Vers 7. Es gibt zuweilen Eltern, die diese Verantwortung allzu schwer empfinden und in Angst sind. So musst du nicht sorgen, sondern das tun, was der Herr sagt. Dann dürfen wir alle Sorgen auf ihn werfen. Die Sache ist ja sein, und er allein kann Wachstum geben. Auf welche Weise kann man mit anderen das Wort teilen? Am besten ist es, eine bestimmte Zeit für die Hausandacht anzusetzen. Auf diese Weise hast du die Möglichkeit, für das ewige Wohl der ganzen Familie zu sorgen. Es darf nicht geschehen, dass deine Nächsten, die mit dir zusammenleben, ohne Speise für ihre Seele bleiben. Hier wird sicher oft ein Kampf entstehen. Der Teufel wird alles tun, um Hindernisse in den Weg zu legen. Doch wird die Hausandacht dir auf manche Weise eine Hilfe sein. Luther sagt, ohne Zweifel wirst du keinen Weihrauch stärker wider den Teufel anrichten, denn so du mit Gottes Geboten und Worten umgehst, davon redest und singst. Soweit Luther. Vielleicht befürchtest du, dass die Hausandacht eine leere Sitte wird. Das kann geschehen. Aber diese Gefahr ist bei allem vorhanden, nicht nur bei der Hausandacht. Alles kann missbraucht werden. Aber deshalb soll man nicht versäumen, die Mittel anzuwenden, die Gott gegeben hat. Das Evangelium, das Abendmahl, den Gottesdienstbesuch. Durch die Gnadenmittel kann doch etwas erreicht werden, ohne sie aber gar nichts. Solltest du dir nicht einen Hausprediger wünschen, der dir und deiner Familie täglich zur Erkenntnis, zur Besserung, zum Trost und Frieden eine Predigt hielte? Nun, du kannst ohne Bezahlung die größten Hofprediger in deinem Heim hören, Könige und Propheten, ja, Christus selbst und seine Apostel. Du wirst es bitter bereuen, wenn du ein solches Angebot ablehnst.